Moin, wir sind die Küstenfräuleins. Hier kommen die Titten auf den Tisch. Moin. Dieses Dating-Geschäft, das ist ja auch so eine Sache. Da trifft man sich, da lernt man sich kennen und dann war das doch nichts. Und einige treffen sich gar nicht erst so richtig. Und warum gibt es eigentlich solche Unterschiede im Dating zwischen jungen Leuten und älteren Leuten? Und wo ist eigentlich das gute alte Tanzcafé hin? Und warum wird immer weniger Aufwand betrieben, wenn es um die Auswahl einer guten Partnerin oder eines guten Partners geht? Mit diesen Fragen beschäftigen wir uns heute. Viel Spaß beim Hören.
Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei den Küstenfräuleins.
Juhu.
Yay. Ich bin Carina Dawert.
Und ich bin Roberta Xeros. Hallo.
Und Roberta ist Business Coach, Life Coach und systemischer Coach.
Carina ist Moderatorin, Autorin und Rednerin.
Das sind wir. Und wir starten heute mit einem Mini-Speedo-Dating für Dummies. Das habe ich nämlich neulich geliefert. Wie immer.
Warst einfach du der Dummi?
Die Dummi? Ja, am Ende schon. Ich habe es nämlich gebracht, dass ich mich an einem Tag einfach mal mit zwei Männern verabredet habe. Aus der Erfahrung heraus, dass die Leute einfach so unzuverlässig geworden sind, dass sowieso immer einer absagt.
Und war das so?
Und wer war am Ende die Dumme, die keine Verabredung hatte?
Du?
Ja. Ja, beide kurzfristig abgesagt. Und dachte, wow, ich habe es gewusst. Also, dass ich hinterher auch nicht sicher war, okay, hatte ich es jetzt verdient, weil ich es einfach provoziert habe? Oder, also wollte ich eigentlich nur eine Bestätigung dafür haben, dass die Leute echt es nicht hinkriegen? Weiß ich nicht. Es wäre so leicht gewesen.
Ich würde nicht sagen, dass man sowas nicht verdient hätte. Nur weil man, also es ist eigentlich schon schlimm genug, dass du überhaupt solche Überlegungen machen musst. Spricht ja nicht für den Personenkreis, mit dem du dich da treffen wolltest.
Ja, war nicht geplant, meine große Liebe zu werden, aber nee, war vielleicht ein zu leichtes Spiel.
Was hättest du denn gemacht, wenn beide zugesagt hätten?
Es hatten ja beide zugesagt.
Wenn keiner abgesagt hätte, meine ich.
Dann hätte ich einem abgesagt.
Ja, und hättest du vorher schon gewusst, welchem, oder hättest du dann mit dir ins Gespräch gehen müssen, spontan? Hattest du einen Favoriten?
Ja, schon.
Und dann hast du dem geschrieben, schade, du warst mein Favorit?
Es klingt jetzt irgendwie total bitchy, aber so war es gar nicht. Also eigentlich ging es nur darum, irgendwie nett was trinken zu gehen. Also aber manchen Leuten sieht man irgendwie in der Nasenspitze an, dass also die tun irgendwie ganz groß auf Eroberungskurs und wenn du sie dann konkret fragst, ja und jetzt Samstag oder was oder Dienstag, keine Ahnung, dann ist immer so, werde ich plötzlich... Ich merke, dass es kratzte einmal als am Arsch.
Aber ich möchte das nochmal korrigieren. Du sagst ja, dafür, dass du dich jetzt mit zwei Männern verabredet hast, hast du es vielleicht verdient, dass sie beide abgesagt haben. Ich würde es eher andersrum sagen. Ich würde eher sagen, dafür, dass sie so doof sind und so ein Meeting oder so ein Treffen nicht umsetzen und durchziehen, haben sie es nicht besser verdient, als sich einfach nicht mit dir zu treffen.
Aber es hätte halt auch einfach lustig werden können. Gut, jetzt wird es halt nie wieder lustig, weil... War mir jetzt dann auch einfach komplett egal.
Ja.
So, da sind wir dann raus, ne?
Ja, Dummi halt, ne?
Ja, aber ich habe eine Frage für dich mitgebracht. Glaubst du, dein jetziger Ehemann, glaubst du, ihr beide hättet euch gefunden, wenn wir die Zeit jetzt 20 Jahre zurückdrehen? Also in die Zeit, als es noch kein Online-Dating gab?
Nein, sehr unwahrscheinlich. Also ich kann nicht sagen, dass ich es gar nicht glaube, aber ich halte es für so ausgesprochen unwahrscheinlich, dass ich... Nun gerade an seinem Wohnort irgendwie, also ich habe ihn ja in Hamburg kennengelernt, dass ich dann irgendwie in Hamburg ausgegangen wäre und ihn dann da getroffen hätte. Du meinst jetzt auch, wenn wir nicht, wir waren ja nun auch beide 10 Jahre vorher oder 20 Jahre vorher, waren wir ja beide in Ehen bereits, ne?
Mhm.
Also das macht das Ganze noch unwahrscheinlicher.
Ja, die denken wir uns jetzt mal weg.
Genau, die denken wir uns weg, okay.
Ja.
Die hätten wir dann nicht gehabt. Und trotzdem eher unwahrscheinlich.
Ja, für alle, die neu dabei sind, Robsi und ihr Ehemann, die haben sich kennengelernt online über eine Plattform für Mehrgewichtige oder wie sagt man das?
Ich habe immer gesagt Plattform für Dinge und dann gucken immer alle ganz erschrocken, weil ich das so sage.
Was?
Aber das war tatsächlich eine Plattform für mehrgewichtige Menschen, die gefunden werden wollten, die andere mehrgewichtige Menschen finden wollten oder für nicht mehrgewichtige Menschen, die mehrgewichtige Menschen finden wollen.
Aber das ist ja auch spannend an der Entwicklung vom Datingmarkt, dass es halt so für jede Zielgruppe ja eine Plattform irgendwie gibt, ne?
Mhm.
Es gibt ja auch eine extra Dating-Plattform für Menschen mit muslimischem Hintergrund, für Menschen, die Christen sind, also alles ist dabei.
Das wusste ich gar nicht.
Ja, ich kenne ein paar, die haben sich auch über, ich frag mich nicht, wie das heißt, aber irgendwie irgendwas mit Jesus kennengelernt. Jesus liebt dich und dich vielleicht auch.
Mach noch keine Werbung. Ja, wow.
Mhm.
Ja, da haben uns, also wir haben uns da kennengelernt und zwar, weil ich eigentlich, also welcher Glück, dass ich es gemacht habe, sonst hätte ich ja diesen tollen Mann jetzt nicht, aber ich wollte eigentlich nur mal so gucken, weil ich davon gehört hatte, dass es so etwas gibt. Das wusste ich ja vorher auch nicht und da habe ich gedacht, oh Mensch, das passt ja gut. Da musst du dann auch nicht jedes Mal fürchten, dass du aus dem durchs Raster fällst, obwohl man das, weil dicke fährt man ja durch kein Raster. Aber
oh, übel.
Passt ja nicht durch. Aber
ich falle auch durch kein Raster, ja. Immer so.
Aber solange ich selbst den Witz mache, geht's.
Ja.
Untersteht euch da draußen. Aber ich hatte davon gehört und kam gerade aus einer Beziehung, bei der ich froh war, dass ich da rauskam, also dass sie beendet war. Und habe dann gedacht, guck's einfach mal so rein, was da so ist, also was da so für Menschen sind. Und war dann ja auch ganz schnell in diverse Dialoge verwickelt. Also ich wurde da total aktiv angeschrieben und ich hatte nicht mal ein Foto drin. Also gar kein Foto. Ich habe da Wert drauf gelegt, möglichst anonym zu bleiben. Also ich hatte schon auch ein wahrheitsgemäß ausgefülltes Profil und so. Da habe ich jetzt auch nicht irgendwie Fake-Daten eingestellt oder so. Ich habe nur mir halt einen sehr abenteuerlichen Nutzerinnennamen ausgedacht.
Rakete 1976.
Ja, ganz genau, der war es. Ja, genau. Blonde Rakete hieß ich. Ja, genau. Ja, aber mehr, also es war schon alles wahrheitsgemäß, aber da eben kein Bild. Und dann hatte ich total schnell Dialoge, aber sehr viele davon, wie das halt auf solchen Plattformen eben ist, einige kommen halt direkt aus der Kurve mit irgendwas ganz Konkretem, was sie so wollen. Und auch da war das natürlich der Fall. Ich wurde allerdings in diesen Fällen gefragt, wie viel ich denn so auf die Waage brächte. Und wenn ich dann, also ich war total, total irritiert, also wirklich maximal irritiert, weil ich dachte, da hören Sie mal, sowas fragt man doch nicht. Aber das war denen total wichtig. Und dann erklärten die, dass es eben, also dass sie ab einem gewissen, dass ihr Interesse erst ab einem gewissen Gewicht da sei. Das waren dann wahrscheinlich so diese klassischen Feeder, ne? Also die man halt so nennt. Das finde ich also sehr befremdlich, ehrlich gesagt. Nur weil ich eine mehrgewichtige Person bin, heißt es ja nicht, dass ich jetzt Feeder suche.
Um Himmels Willen, ja. Das ist ja nun wirklich gesundheitsschädlich.
Genau. Und da war ich also auch ganz, ganz doll irritiert, weil ich dachte, um Himmels Willen, nein, 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 das sind ja auch nicht, das ist auch nicht das, was ich so kennenlernen will. Aber es waren auch sehr, sehr schöne Dialoge dabei. Und sehr, ja, so, ich fand es total nett, irgendwie, dass das klar ist. Also, dass ich gar nicht irgendwie erst in die Rechtfertigung gehen muss, dass ich gar nicht erst in die Verlegenheit kommen musste, zu erklären, warum ich denn eigentlich jetzt mehr wiege und dass ich ja mein ganzes Leben lang schon immer mehr gewogen habe und bla, laberababa. Und mir war klar, die Männer, die ich da treffe, die wollen das so. Die wollen eine üppige Frau mit Kurven und mit dickem Po und mit Bauch und so. Und das fand ich toll. Und da habe ich dann meinen Mann kennengelernt.
Mhm. Ich habe ja mal tatsächlich nochmal nachgeguckt, wann diese eine sehr berühmte erste große Dating-App rauskam. Und wir nennen hier nur keine Namen, weil wir einfach darauf warten, dass wir super krasse WerbepartnerInnen bekommen.
Ja.
Damit die uns dann nämlich für richtig gute Werbung bezahlen können.
Richtig. Und das machen wir dann auch richtig gut.
Richtig. Richtig professional.
Total. Das merkt keiner, dass das Werbung ist. Das wird so voll so metamorphosisch einfließen in unsere metamorphosisch?
Diese besagte App, die ist auf jeden Fall 2012 rausgekommen. Und ich erinnere mich noch, wie ich in Beziehung war und mitbekommen habe, dass es jetzt diese App gibt und wie sich das alles so ändert und plötzlich alle da drauf waren, die so Single waren. Und wie ich dann halt 5 Jahre später erst dann wieder auf diesen Single-Haifisch-Markt gekommen bin. Und da ja alle schon so voll lange in diesem Game waren und ich natürlich total neugierig war und auch 3 Wochen nach der Trennung natürlich auch so in der App war, weil ich war ja, gedanklich war ich ja schon 2 Jahre vorher getrennt. Also ich war ready. Und mich das dann so vor den Kopf gestoßen hat, was da alles draußen rumläuft. Also diese ganzen, ich habe Dates und wir treffen uns jede Woche und wir schreiben jeden Tag. Aber ich habe halt vergessen, dir zu sagen, dass ich halt auch nur mit 12 anderen Frauen schlafe. Oder ich habe vergessen, überhaupt dir zu sagen, dass ich eine Partnerin habe, eine Frau, dass ich eigentlich nur eine offene Beziehung suche, dass ich komplett bindungsunfähig bin, weil, oh mein Gott, als ich 25 war, hat eine Frau meinen Heiratsantrag abgelehnt und da wurde ich so verletzt und deswegen war der Kontrollverlust so groß, dass ich leider liebesunfähig geworden bin, bla bla bla.
Und zwar für den Rest meiner Zeit.
Ja, diese ganze untherapierte Männerscheiße. Sorry Jungs, es gibt gute Jungs da draußen, möchtest du jetzt hier nicht so ein Abfuck sein. Ja. Aber es war ein riesen Abfuck mit 27 auf diesen Markt zu kommen, ich sag's wie es ist. Es war so, also ich wurde so abgewatscht emotional und hätte ich mich dann hingestellt und gesagt, oh nein, ich bin so verletzt worden, ich kann jetzt nie wieder lieben. Ja, dann wäre ich irgendwie ganz schön viel unglücklicher, als ich es heute bin.
Ja, ich weiß auch nicht, woran das liegt, dass... Na gut, wenn ich sowieso ein gestörtes Verhältnis zu meiner oder einen gestörten Kontakt oder keinen Kontakt zu meiner eigenen Emotionalität habe, dann ist es natürlich umso schwieriger, wenn man dann da so eine Enttäuschung hat, dann wieder Kontakt dazu zu finden. Aber es ist ja auch eine Entscheidung. Ne? Es ist eine Entscheidung wie jede andere im Leben, zu sagen, ich möchte gerne die Liebe, die letzte Liebe war, wurde enttäuscht oder entwickelte sich schlimm, schmerzhaft und ich möchte das gerne nochmal anders erleben. Diese Entscheidung kann ja jeder für sich fällen. Welchen Mehrwert das bringen soll, sich dann besser einfach nicht mehr einzulassen und stattdessen sich jeden Abend in den Schlaf zu weinen, weiß ich jetzt nicht. Weil ganz viele hätten ja total gerne mal wieder ein bisschen Nähe und ein bisschen Verbundenheit und so. Und sich dann einzureden, dass man das nicht kann, ist ja auch echt Mumpitz. Jeder kann das. Man muss es halt nur lernen und muss wissen, wie man es anstellt. Notfalls und Coaching.
Tatsächlich sind es aber auch die wenigsten, die auf Dating-Apps nach random One-Night-Stands suchen. Also in Wahrheit suchen eigentlich alle nach Liebe, aber am Ende bringen halt viele nicht den Mut mit, sich da wirklich drauf einzulassen. Mhm. Ich hatte ja neulich mal ein Date, der hat mich tatsächlich auch gefragt, ob ich denn glaube, dass ich bereit bin, mich auf die Liebe einzulassen. Und ich fand die Frage ganz funny, weil ich dachte so, oh, ja, du kennst mich wirklich gar nicht. Ich bin ja immer so, hier ist mein Herz. Mach, was du willst. Also, okay, es braucht so eine kleine Anlaufzeit, um dahinter zu kommen, dass ich kein überselbstbewusster Klotz bin. Aber sobald du da ein bisschen hintergestiegen bist, ist so, was immer du willst, ich gebe es dir. Mhm. Und irgendwie finde ich das auch schön. Also, ich möchte gerne so bleiben.
Ja.
Und ich finde es auch gut, dass ich das nach all meinen Stories, die ja wirklich nicht doll waren, auch jetzt nicht verloren habe, aber gut, ohne Therapie hätte ich es auch nicht geschafft.
Ja, dafür gibt es sowas ja auch.
Ja.
Und ich frage mich auch so aus der Perspektive der Betrachterin, also aus der Zuschauerinnen-Perspektive, wenn ich das so sehe, wie dir das immer da, was dir da immer so passiert und wie du das immer so erlebst mit deinen Dates. Wenn so ein Mann an dir Interesse entwickelt und es reicht nicht einmal dafür, über diese Mauer zu gucken, die du teilweise ja dann doch ein bisschen aufgebaut hast. Wir erinnern uns noch mal kurz an die jaulenden Männer, die sagen, sie seien ja so enttäuscht worden, sie können sich ja nie wieder auf irgendwas einlassen. Selbstverständlich steht hinter oder geht aus einer gescheiterten Beziehung nicht nur der traurige Mann hervor, sondern häufig auch eine traurige Frau.
Mhm.
Und somit haben wir dann ja auch unsere Mauern gebaut. Und wenn der Mann, der an dir Interesse hat, nicht mal so viel Vermögen im psychischen Sinne und Geduld mitbringt, einfach mal zu warten, bis er einen Blick über deine Mauer werfen konnte, dann frage ich mich tatsächlich, was wäre denn dann in einem sehr herausfordernden Beziehungsmoment? Also wo ist es denn der Wille, etwas mit jemandem zu schaffen oder der Wille, jemanden wirklich mal kennenzulernen? Das schafft man nicht in 1-2 Treffen. Und wenn dann irgendwer mit einer Blockade oder Mauer daherkommt, also mich hat bis jetzt, und das passiert ja bei Männern wie bei Frauen, mich hat es bis jetzt nicht abgehalten davon, einen Menschen, den ich wirklich kennenlernen wollte, auch kennenzulernen. Da geht man dann halt einfach irgendwie mit um oder man spricht es dann an. Aber es ist genauso, wie du sagst, wenn man dich wenigstens ein bisschen besser kennenlernt und man einmal in dein Herz blicken konnte, was da auf einen wartet, das ist schon enorm. Und sich diese Mühe nicht zu machen, da denke ich als Freundin immer, ja, du Typ, du, dann bist du es halt auch nicht wert, dass sie dir dein Herz schenkt, wenn du nicht mal so viel Einsatz zeigen willst, das mal abzuwarten. Das denke ich dann immer. Aber für dich finde ich es halt, ich finde es halt wirklich schade. Und das ist so oberflächlich. Wo sind sie denn, diese Menschen, die nicht oberflächlich sind? Wir haben ja heute tatsächlich das Thema Dating früher versus heute. Und dazu habe ich mich ja auch ein bisschen schlau gemacht und habe festgestellt, dass ein ganz anderer Anspruch, also eine ganz andere Herangehensweise heutzutage bei ganz jungen Leuten ist, als es früher der Fall war. Und ich habe eine Frage für dich mitgebracht tatsächlich. Wieso ist es eigentlich so? Was glaubst du, warum es so ist, dass man Sex beim ersten Date eher verhindern möchte, also die ganz viele Menschen eher verhindern wollen, beim ersten Date ins Bett zu gehen, wenn diese neue Bekanntschaft vielversprechend ist, im Sinne von, könnte eine Beziehung draus werden, könnte Heiratsmaterial sein oder so. Warum hält man sich da zurück und hat keinen Sex am ersten Abend, wohingegen man bei einer lockeren Bekanntschaft gleich direkt ins Bett hüpft miteinander? Warum ist das so?
Ja, weil man den eigenen Ruf in Anführungsstrichen nicht verlieren will. Weil man dem anderen zeigen möchte, hey, ich bin es wert. Und dann hält sich ja auch immer noch viel dieses Klischee, oh, man ist ja leicht zu haben, wenn man gleich Sex hat. Und um jetzt aus Frauenperspektive zu sprechen, ich versuche halt hormonell nicht total verstrahlt zu sein. Weil wenn ich ein ehrliches Interesse an jemandem habe und wirklich mal gucken möchte, ob es Beziehungspotenzial hat, dann wäre ich gerne zurechnungsfähig. Andererseits, wenn es zum Scheitern verurteilt ist, ist es eh zum Scheitern verurteilt. Also, weiß ich nicht. Also, ich find alle Seiten gut. Also, ich habe so viele Menschen schon verheiratet, die mal in der ersten Nacht Sex hatten und fertig. Also, wenn es passt, dann passt es.
Ja.
Also, dann musst du jetzt so ein künstliches Hinauszögern auch nicht machen. Aber ich finde es schon schön, wenn man jetzt ein Date hat an einem Dienstagabend und man weiß, das nächste Date ist an einem Samstagabend, dann würde ich schon auch auf Samstag warten wollen.
Ja. Also ich frage mich dann immer, ob so, wenn zum Beispiel so ein ungeschriebenes Gesetz sozusagen daraus geworden ist, wenn der weitläufige Gedanke dazu ist, ich schlafe am ersten Abend lieber mit jemandem, mit dem ich mir gar keine Beziehung wünsche, also wo ich im Grunde gar nicht die Idee habe oder den Gedanken verfolge, dass daraus irgendwas werden könnte. Ich will halt einfach nur Spaß und mit jemandem, den ich wirklich aufrichtig interessant, anziehend und vielversprechend finde, mit dem lasse ich mir eher Zeit. Wenn das jetzt also der verbreitete Gedanke wäre, frage ich mich dann, ob Menschen, die so gar nicht denken für sich und durchaus sich auch eine dauerhafte Beziehung mit jemandem vorstellen können, auf den sie gleich am ersten Abend sehr doll abgefahren sind, wenn also so jemand beschließt, ach, der Abend war jetzt so toll und du bist tatsächlich richtig, richtig vielversprechend und ich könnte mir vorstellen, dass zwischen uns das echt was werden könnte, aber jetzt bin ich gerade wirklich richtig doll heiß auf dich und ich würde jetzt echt gern mit dir ins Bett. Und die andere Person sagt dann nein, dann wäre das wahrscheinlich eine vielversprechendere Aussage, als wenn eine Person dann plötzlich sagt, ja, alles klar, lass mal Sex haben. Also geraten dann alle in Angst, weil es dann heißt, okay, wenn die Person jetzt gleich mit mir Sex hat, dann bin ich für die nicht Heiratsmaterial, während sie das für mich ist. Also ist das, kann man daraus jetzt den Rückschluss ziehen, dass schneller Sex immer gleich bedeutungslos ist?
Also meine Antwort lautet ganz klar nein. Also ich halte sowieso nichts davon, in der Liebe so scheiße verkopft zu sein. Also mich macht dieses alles überdenken und hinterfragen und das macht mich so fertig, dass die Leute nicht mehr einfach nur kennenlernen, genießen und sich freuen können. Also ich meine, das ist doch der Unterschied von früher zu heute. Da hast du dich im Tanzcafé getroffen, du warst total verknallt. Das war vor allem auch erst sexuelle Anziehung, weil die ist nun mal immer, die wiegt nun mal erstmal schwerer als die emotionale oder kickt schneller rein, die ist offensichtlicher. Und die hatten auch beim dritten Date Sex, da mussten sie halt heiraten. Das war halt die Kehrseite der Medaille, aber gebumst haben sie trotzdem. So.
Aber wo du gerade diese Verkopftheit ansprichst, ganz, ganz junge Menschen, und ich unterhalte mich ja ganz, ganz viel mit sehr jungen Menschen im Alter meiner Kinder, auch zu diesen Themen, die sagen dazu, dass also auf die Frage, wie würdet ihr euer erstes Date, wenn ihr denn jetzt jemanden kennengelernt habt, wie auch immer, auf welchem Weg auch immer, und ihr verabredet euch für ein erstes Date, wie würdet ihr das wahrscheinlich verbringen? Was würdet ihr da unternehmen? Du sagtest jetzt gerade, bei in unserer deiner Großeltern beziehungsweise meiner Elterngeneration war das das Tanzcafé, ne? Da wurde dann trotzdem beim dritten Mal gebumst und dann wurde geheiratet. Und ganz viele haben gesagt in diesen Gesprächen, sie würden gar nicht irgendwo hingehen, also keinen Konsum sozusagen in Kauf nehmen. Sowas wie Essen gehen, Kino, Kaffee oder so würden sie eher nicht machen. Sie würden eher erstmal nur spazieren gehen, weil, und die Begründung war, die daten so viel, die müssen so viel heutzutage daten, bis sie jemanden gefunden haben, der irgendwie passt, dass die Investition jedes Mal, auch gerade bei jungen Menschen, die ja kaum Geld haben, jedes Mal irgendwo hinzugehen, wo sie was essen oder trinken müssen, das wäre viel zu viel. Das heißt, es wird erstmal gesiebt, es werden ganz viele Dates gestreut, um mit allen mal spazieren zu gehen. Und erst wenn sich da, wenn einer sozusagen in den Recall kommt, dann wird über Konsum nachgedacht. Dann geht man vielleicht mal was essen oder was trinken.
Ja, aber guck mal, das finde ich ja schon nicht so richtig gesund.
Nee, ist schon verkopft.
Eigentlich. Ja, weil warum treffe ich denn überhaupt so viele? Also investier doch 2-3 Tage mehr ins Schreiben, wenn du sie eh nur online kennenlernst. Also warum musst du denn sofort mit Hans und Franz auf ein Date rennen, nur weil er ein hübsches Profilbild hat und vielleicht genauso gerne surfen geht wie du? Mhm. Also ich meine, das reicht doch nicht. Also das ist ja allein bei Online-Dates, ich habe da so gut wie gar keine Dates. Ich meine, ich habe eh nur meine 3 Wochen Dating-Apps im Jahr, aber da sind die meisten wirklich nach 10-mal hin und her schreiben einfach raus. Und das ist ja auch eine gesunde Selektion. Weil wenn jeder jetzt sagt, gar nicht lang schreiben, sondern sofort treffen, dann habe ich ja das ja mein ganzer Monat ausgebucht. Dann muss ich ja 3 Dates am Tag haben. Also das ist wie so random Menschenhandel.
Ja,
Handel mit der Liebe.
Das habe ich von ganz, ganz jungen Menschen gehört. Meine Töchter sehen das ein bisschen anders. Sie sagen tatsächlich, also sie haben nicht gesagt, dass, also beide sind in Partnerschaften auch schon länger, also für die kommt Dating jetzt im Moment auch gar nicht in Frage, aber in ihrem Umfeld sehen sehr viele, die das machen. Da ist das ein bisschen anders gewesen, da ist es tatsächlich schon relativ ausgesucht. Da wird sich dann einfach mit dieser einen Person getroffen, die nun gerade ganz hoch im Kurs ist. Mhm. Da war das schon eher so in unsere Richtung. Aber das waren halt das mit dieser mit diesem breit gestreuten. Das habe ich von mehreren gehört. Und dann und so Menschen, so die jetzt, ich weiß gar nicht, so Ende 20, Anfang 30 sind, die sind so eine Mischung aus den ganz, ganz Jungen und dir oder mir. Ich glaube, wir beide sind da relativ ähnlich, wie wir unser erstes Date gestalten würden, obwohl wir jetzt altersmäßig so weit auseinander sind. Aber es hat sich halt total viel geändert. Aber was sich bis zu diesem Alter durchgezogen hat, war trotz allem so ein bisschen die Überlegung, nicht zu hohen Aufwand zu betreiben, wenn man sich noch nicht so richtig sicher ist. Also gleich aufs Ganze und gleich von vornherein den Picknickkorb vorzubereiten und sich da total reinzuhängen und echt total den Kopf zu machen, wo man hingehen könnte und die Picknickdecke muss noch dabei sein und dies und das. Das ist eher nicht etwas, was so ganz normal wäre. Dann erst beim zweiten Date.
Ja, also ich finde, ich gehe immer also volle Fahrt voraus. Also
ich mach das auch so.
Ich verstehe das nicht.
Also ihr ist ja nicht mehr, aber habe ich so.
Weil ja, aber du kannst ja auch immer ein Erlebnis mitnehmen. Also irgendwas machen, was du sonst nie machst. Das ist doch auch cool.
Ja.
Also ich würde jetzt auch nicht für 120 Euro ins Musical gehen mit jemandem, bei dem ich überhaupt nicht weiß, ob er eine Ahnung von Kultur hat. Sowas würde mich immer furchtbar nerven. So, aber hey, ich mache ja hier mit einer Freundin, wir haben ja die Mission, einmal im Monat das zu machen, was man mit einem ersten Date machen könnte. Schlittschuh laufen, Axt werfen, das ganze Gedöns.
Ja.
Und das sind auch coole Sachen. Das sind doch funny Erfahrungen. Und damit stürzt du dich ja auch nicht dramatisch in Unkosten. Also ja, ich sehe es ein mit Anfang 20. Ja, andererseits, wieso mit Anfang 20 nicht irgendwie eine funny Erinnerung schaffen, dass du wenigstens sagen kannst, hey, das Date war nicht so geil, aber wenigstens kann ich jetzt Schlittschuh laufen. Oder Messer werfen.
Mhm. Ja.
Ja.
Das stimmt. Also es ist schon ein großer Unterschied zwischen damals und heute. Wenn wir damals uns verabreden wollten, da war das ja auch so, man konnte sich auch gar nicht so erreichen. Also heute kannst du dir über alle möglichen Messaging-Tools schreiben und dich irgendwie immer erwischen. Und früher war das so, man lernte sich dann irgendwie kennen, man lernte sich ja auch nicht übers Internet kennen, weil das gab es ja damals noch gar nicht. Also das gab es ja auch so gesehen, es gab schon das Internet, als ich junge Frau war, aber das war noch nicht so gebräuchlich. Das hatte man noch nicht so zu Hause und schon mal gar nicht, um sich da kennenzulernen. Also es war noch gar nicht so die Zeit. Und da musste man sich auch wirklich anrufen über Festnetz, weil Handys gab es ja auch noch nicht. Diese Hürde, diese Hemmschwelle zu überwinden, irgendwo anzurufen, wenn man wusste, auch die andere Person wohnt vielleicht noch zu Hause bei den Eltern, das war echt eine hohe Hürde. Weil da konnte ja auch immer noch die Mutter oder der Vater rangehen und da musste man ja höflich und anständig am Telefon, obwohl man noch gar nicht wusste, ob aus dieser Sache irgendwas wird. Es war schon mit sehr viel mehr Aufregung verbunden und Nervenkitzel als heute.
Ja, es war automatisch mehr Einsatz. Also ich war ja das Zeitalter, wir hatten alle so mit 10 im Durchschnitt ein Handy. Mhm. Und da mussten wir ja auch uns immer die Zeichenzahl einteilen, ne? Und uns ganz genau überlegen, welche Frage wir jetzt stellen.
Ja,
und
stimmt.
Wie viel Budget wir jetzt haben. Ob ja. wir von unserem Taschengeld jetzt wirklich 5 Euro in diesen Jungen investieren.
Ja.
Neulich hatte ich auch so eine ganz schöne Abschiedsrede gehalten für einen Mann, der verstorben ist. Und der hatte eben seine Frau auch schon kennengelernt. Da waren die noch sehr jung und er hat noch zu Hause gewohnt. Und so einfach so der Running Gag. Ich weiß nicht, der ist über 80 geworden oder so. Aber der Running Gag war immer noch, dass ihr Nickname Fred war, weil er zu Hause immer gesagt hat, wenn jemand gefragt hat, seine neugierigen Schwester, mit wem telefonierst du denn da? Hat er immer gesagt, das ist mein Kumpel Fred.
Ach Gott, wie süß.
Ja, dass es sehr lange ausufernde und sehr säuselnde Telefonate waren, haben seine Schwester natürlich sehr schnell spitz gekriegt. Aber dieser Running Gag, dass sie eigentlich Fred ist. Und den Fred gab es auch wirklich, ne?
Mhm.
Dass es also 2 Freds in seinem Leben gab, zog sich bis ins hohe Alter. Das finde ich einfach so entzückend.
Das ist ja lustig.
Ja, also das gute alte Festnetztelefon und sowas, das ist schon schön. Aber tatsächlich, ich arbeite ja auch in der Hochzeitsbranche, also ich verheirate ja auch Menschen. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, und das geht auch anderen Kolleginnen so, dass wir denken, also dass sich bei unseren Zahlen einfach bemerkbar macht, boah, die Leute heiraten weniger.
Mhm.
Und deswegen hatte ich das auch mal recherchiert, weil ich dachte, so, liegt's an mir, bilden wir, aber so.
Haben alle den Podcast gehört und sagen, Carina sagt dauernd, wir sollen nicht heiraten, machen wir das jetzt auch nicht.
Ich bin pro heiraten. Wir haben auch eine Folge dazu rausgebracht.
Ja, ja.
Ist heiraten noch zeitgemäß? Da dürft ihr auch gerne reinhören.
Ja, die Antwort ist ja übrigens, also hört gerne rein.
Ja, genau. Ich habe aber gemerkt, dass es eben in der ganzen Hochzeitsbranche so ist, dass das stark rückläufig ist und habe es recherchiert. Tatsächlich ist das Heiratsniveau, also die Häufigkeit, also die Anzahl an Ehen, die geschlossen werden, auf einem dramatischen Tiefstand, so dramatisch wie quasi noch nie seit den 50er Jahren.
Ach du meine Güte.
Und wir erinnern uns, in den 50er Jahren haben wir alle nur geheiratet, weil, also wir Frauen, weil wir schwanger waren und versorgt werden mussten. Also es gab da sicherlich auch Liebeshochzeiten, aber eben nicht so viele wie heute.
Mhm.
Und das sind ja wirklich dramatische Zahlen, muss man sagen.
Das ist echt dramatisch.
Und dann möchte ich ja doch wieder, auch wenn wir Frauen dann ja angeblich unglücklicher werden in der Ehe, aber es muss ja möglich sein, gleichberechtigte Beziehungen zu leben. Und ich kenne ja nun mal auch viele Paare, die das tun. Und dafür lohnt es sich doch, ins Risiko zu gehen. Aber dafür musst du halt auch in der Kennenlernphase mal irgendwas tun. Also ich bin ja eigentlich jetzt in den letzten Monaten in so einer random Findungsphase. Also ich fühle mich nach dem Mann, der die Karte nicht drehte, nicht besonders ready, meine große Liebe jetzt zu finden.
Mhm.
So, also einfach nein. Würde jetzt jemand sagen, bist du bereit für eine Beziehung, wäre meine ehrliche Antwort nein. Also da muss schon jemand ganz Tolles um die Ecke kommen, mit dem ich wirklich nicht rechne, dass ich sagen kann, boah, okay, let's go. Und das heißt, wahrscheinlich sende ich auch unverbindliche Signale aus, keine Ahnung, aber nicht mal für unverbindliche Treffen möchte mich irgendwie jemand treffen. Also ist so mein Empfinden, weil alle, die du kennenlernst, die schaffen es nicht, in ganzen Sätzen zu schreiben. Wenn du nach einer Verabredung fragst, dann haben sie plötzlich das Gefühl, ihr Hals kratzt oder sie müssen ja morgen früh arbeiten, wo man denkt, ja, also wer muss denn nicht morgen früh arbeiten? Hä? Wo ist denn jetzt das Thema? Können wir jetzt uns nur noch Samstagabend verabreden und dann bin ich leider raus, weil ich muss oft sonntags arbeiten. Also was ist denn jetzt diese Hürde, überhaupt sich mit einem Menschen zu verabreden, um überhaupt nur mal zu gucken, habe ich überhaupt Bock auf dich, körperlich oder emotional oder einfach nur, um mal einen netten Abend mit einem netten Getränk irgendwo zu verbringen und mal jemanden kennenzulernen. Das finde ich schon wild. Also vielleicht, schwach.
Vielleicht sind wir ja alle so verroht, so desozialisiert durch die Pandemie, dass die Messbarkeit von Emotionen und von solchen Gewichtungen nicht mehr vorhanden ist. Also dass quasi die Überlegung, sich zu treffen, nicht mehr daran geknüpft ist, ob die andere Person vielleicht ganz toll ist, sondern dadurch, dass wir so zurückgezogen waren über viele Jahre, und in eurem Alter war das ja auch noch eine entscheidende Zeit, in der wirklich eigentlich total viel passiert. Also in diesem Alter, in dem ihr wart, als wir 4 Jahre lang Pandemie hatten, da haben wir anderen quasi total die Hochzeit gehabt. Das konntet ihr ja gar nicht, weil wir alleingeschlossen waren. Und vielleicht ist das ja auch so eine Art Prägephase für den Menschen, in dem Alter eben, Ende 20, sodass ich mir vorstellen könnte, dass wir da alle so drauf geeicht wurden oder so drauf getrimmt wurden, nach uns zu gucken. Wir waren ja so alleine. Und dann ging es ja nur noch darum, wie geht's mir, habe ich Symptome, habe ich dies, habe ich irgendwelche Befindlichkeiten, dass also komplett verlernt wurde, auch nach anderen zu sehen. Dass also, dass also nicht du so öde und so abstoßend bist, dass man dich nicht treffen will, sondern
danke.
Genau, sondern dass der Aufwand, der betrieben werden müsste, um überhaupt irgendwen zu treffen, das ist, was bewertet wird und nicht der Mensch.
Mhm.
Vielleicht ist es das. Ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube, dass wir durch diese ganze gesellschaftliche Wandlung unseren Fokus komplett auf uns und unsere direkte, unmittelbare, intime Umgebung gelenkt haben und deswegen den Blick für andere Menschen echt verloren haben. Ganz viele von uns.
Ja, ich habe an dieser Stelle einen Anti-Tipp. Guckt euch bloß nicht den Film Materialists an auf Netflix. Fürchterlich schrecklich. Da geht es nämlich genau darum, sind wir alle zu oberflächlich geworden. Dieses muss mindestens 1,85 sein, volles Haar haben, mindestens so und so viel verdienen, bla bla bla, sportlich, Hobbys, bla bla bla.
Jetzt gucken ihn alle.
Und ja, also mich hat dieser Film so hart abgefuckt. Also erstmal war der auch so, der war erzählt wie ein Drama. Und ich dachte, Leute, Single sein ist kein Drama, es ist ein verdammt schönes Leben. Mhm. Also das hat mir schon nicht gepasst. Und da ging es dann um diese ganzen Schönheitsideale. Und dann, ich spoilere es jetzt einfach, am Ende lässt sie sich dazu herab, mit dem armen, armen Schauspieler zusammen zu sein, von dem sie sich mal getrennt hatte, weil er arm ist. Ja, wow, danke für diese tiefgehende Botschaft, liebes Universum. Mm.
Ich glaube, hier ist jemand richtig hart genervt.
Wirklich? Weil ich denke mir schon, Leute, es wäre schon hilfreich, käme man irgendwie aus einer ähnlichen sozialen Schicht und man muss nicht jeden Tag denken, super schade, mein Freund ist arm. Aber du musst ja auch nicht gleich ein oberflächliches, dummes Arschloch sein. Also es gibt doch dazwischen auch noch Zwischentöne, oder nicht? Oh. Nein, Hollywood sagt nein! Ja, mich hat's richtig hart genervt. Ja, man merkt's, okay. Ja.
Also, ich finde das schon sehr, sehr beängstigend. Oder nee, beängstigend, das ist schon wieder so viel zu starkes Wort. Aber ja, beunruhigend, dass irgendwie so wenig Menschen, die so im Prinzip so auf dem im Datingmarkt unterwegs sind, die richtigen Prioritäten setzen. Da haben wir es dann wieder. Also kommt wieder die Coachin in mir durch, zu fragen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen wichtig und dringend? Ne? Also was ist mir eigentlich wirklich wichtig? Das, ganz viele können das gar nicht bewerten. Ich habe das in Coaching-Situationen ganz häufig, dass wir an so einen Punkt kommen, wo wir wo der oder die Coachee mal bewerten soll, was in bestimmten Zusammenhängen wirklich wichtig ist. Und dass das Wort wichtig auch immer geknüpft ist an, also immer auch diese emotionale, also definitiv die emotionale Komponente in sich birgt, ne? Die Emotionalität, die dahinter steckt. Das ist vielen gar nicht mehr bewusst. Ganz viele wissen gar nicht, was ist mir eigentlich wirklich wichtig. Das heißt, wenn ich jetzt im Dating-Geschäft bin, ist es mir jetzt wichtig, jemanden kennenzulernen und vielleicht mal herauszufinden, ob ich mich binden kann mit jemandem, ob jemand so interessant ist oder so mich so gut fühlen lässt, dass ich mich mehr mit dieser, dass ich mehr von dieser Person erleben will und mehr Zeit mit ihr verbringen will. Ist das jetzt wichtig oder ist es jetzt wichtig für mich, meinen Energiehaushalt hervorragend im Griff zu haben und mich möglichst wenig zu bewegen? Ist es jetzt wichtiger für mich, genug Schlaf zu bekommen, als vielleicht einen total aufregenden Abend zu erleben, der dann als Erinnerung in unserem Leben immer bleiben wird?
Ja.
Also dieses, ich glaube, dieses, das Prinzip von wichtig ist so verschwommen und so vergessen.
Mhm.
Und dass sich das in ganz vielen Punkten im Leben zeigt. In ganz, ganz vielen. Ich sehe auch Eltern, die da sitzen und sich eigentlich null für ihre Kinder interessieren, weil die Eltern permanent am Handy sind. Und die Kinder sitzen da und gucken leer in der Gegend rum, wenn irgendwie so in öffentlichen Verkehrsmitteln oder in Wartezimmern oder sonst was. Das gilt ja natürlich nicht für alle Eltern. Aber es gibt so viele Menschen, die sich nicht bewusst machen, was sie da tun und vergessen haben, was ihnen wirklich wichtig ist. Und das passiert auch schon jungen Menschen.
Mhm.
Und dann ist vielleicht einfach bei diesen Typen, die dann finden, dass sie plötzlich Halskratzen haben, oder die dann finden, dass sie plötzlich jetzt eigentlich mal Zehennägel schneiden müssten, weil sie sonst vor dir nicht die Socken ausziehen könnten. Oder was ich, was es für Gründe geben kann, dann nicht rauszugehen. Ich glaube, die haben einfach nicht, die checken einfach nicht, dass so ein Abend echt wichtig ist, wenn man mal eine Beziehung haben will. Und nein, sowas wollen wir dann auch nicht für dich.
Nee, aber wenn man einfach auch ein Leben haben will. Also musst du auch nicht jeden gleich heiraten, mit dem du ein Getränk trinken gehst.
Ja, es ist aber wichtig, Erfahrungen zu sammeln und schöne Momente zu sammeln im Leben. Und wenn der Moment mit dir dann eben auch nur dieser eine Moment gewesen sein wird, ist halt ein schöner Moment und an den erinnert man sich.
Ja, ich habe ja neulich auch meinen persönlichen Anti-Mann gedatet. Der einzige Überschneidungspunkt, den wir hatten, war, dass wir beide eine Frau kennen, die Claudia heißt und grumpy ist. Oh, und wir mögen beide Sprudelwasser.
Ja, ja, und?
Das waren unsere komplett einzigen Übereinstimmungen. Also ich glaube, ich habe mich noch nie in meinem Leben so dermaßen unverstanden gefühlt und gleichzeitig aber trotzdem unglaublich respektvoll behandelt.
Ja, ihr wart euch doch, wenn ich das richtig verstanden habe, auch sehr sympathisch prinzipiell.
Ja, also es war irgendwie nett. Also ich meine, das hat uns jetzt, glaube ich, beiden zumindest gegeben, dass man dachte, hey, du kannst auch Leute treffen, die einfach das Gegenteil von dir selber sind, bloß mit dem anderen Geschlechtsteil untenrum.
Gott sei Dank untenrum und nicht obenrum.
Ja, und du machst trotzdem die Erfahrung, hey, sogar mit einem Menschen, der so anders ist als ich, kann ich irgendwie cool kommunizieren. Hat uns jetzt auch nicht persönlich weitergebracht, glaube ich, in unserer Lebensgeschichte. Ja, aber hätten wir es jetzt nicht getroffen, hätten wir diese Erfahrung nicht gemacht und wer weiß, wofür es gut ist.
Ihr habt sie halt gemacht. Und andere machen so eine Erfahrung eben gar nicht, weil ihnen irgendwas anderes wichtiger ist.
Die hatten dann Halskratzen und haben dann an sich selber rumgespielt.
Genau. Ja. Dann mache ich doch lieber eine Erfahrung, die eben auch eine Erfahrung für mich ist, aus der ich das Wissen gewinne. Okay, das nicht.
Ja.
Immerhin, das bringt einen dann ja weiter.
Ja, und trotzdem habe ich ja die Erfahrung auch mit ihm jetzt speziell gemacht, dass ich dachte, wow, boah, der kommuniziert ja wie eine glatte 1+ mit Sternchen.
Mhm.
So. Und das ist ja auch cool, einfach mal zwischendurch.
Ja, aber irgendwas ist ja immer, dann ist es eben halt einfach nur Sprudelwasser. Es ist der große Kommunikator, der super Communicator.
Ja, aber der hat auch einen ganz coolen Move gemacht. Der hat uns ja über unseren Küssenfräuleins-Account eine E-Mail geschrieben. Und das fand ich, war schon ein echt großer Move. Also das fand ich richtig heldenhaft. Das hat mir total imponiert.
Mir auch. Ich habe die E-Mail nämlich entdeckt.
Ja, stimmt.
Ich fand's toll.
Und das fand ich richtig cool.
Ja.
Und die meisten Männer glauben ja heutzutage schon, das ist ihr großer, sie haben groß zum Eroberungskommando ausgeholt, wenn sie dir auf Instagram folgen. Und dann einfach nichts tun. Also dir auch nicht schreiben. Einfach denken so, hier, das ist mein Lasso. Ein Scheiß ist das, einfach ein Scheiß. Wenn das dann auch noch ein privates Profil ist, wo du nicht mal siehst, wer das ist, also was zur Hölle, wem, wie und warum? Mhm. Da können beide Seiten, Männer wie Frauen, echt mal ein bisschen aus dem Möppis kommen, ne? Mal wieder ein paar gute Moves zu machen.
Ja, wir brauchen auch einfach Geschichten, die wir erzählen können. Also entweder, ihr könnt euch ja entscheiden, ob ihr entweder euch so derartig blöde anstellt, dass daraus ein Dating für Dummies für uns wird. Oder ihr stellt euch halt ein bisschen besser an und dann haben wir tolle Geschichten, ganz tolle Love-Stories zu erzählen.
Letzteres finden wir natürlich am coolsten.
Eben, also mach doch mal und dann berichtet mal an uns. Also ich finde, da muss auch mal was von euch kommen irgendwo, ne? Also ich meine, wir schöpfen. Wir schütten ja hier unsere Erfahrungen aus. Da freuen wir uns doch immer sehr, wenn wir eure Erfahrungen zurückgespielt bekommen. Vielleicht einfach auch mal einfach nur so ein Feedback auf die Frage, habt ihr sowas auch schon erlebt, dass plötzlich anderes wichtiger war? Wer von euch hat denn das Gefühl, wirklich wichtig zu sein? Und könnt ihr vielleicht was mit diesem Hinweis anfangen? Also was ist daraus geworden und inwieweit hat unsere Folge euch eigentlich wirklich maßgeblich weitergebracht im Dating-Geschäft? Vielleicht gibt es irgendwann eine Hochzeit, die nicht gefeiert worden wäre, wenn es nicht die Küstenvorlands gegeben hätte. Man weiß es doch nicht.
Das wäre krass, wenn es irgendwann, also ich würde sagen, wenn es irgendwann eine Hochzeit gibt, basierend auf Ratschlägen aus den Küstenfräuleins, würde ich mich dazu bereit erklären, die Hochzeit kostenfrei zu machen, also als Hochzeitsrednerin. Aber ich mache die Hochzeit nur, wenn wir das wirklich radikal für Social Media ausschlachten dürfen. Dankeschön. Ja.
Und falls ihr Herausforderungen habt und an die Widrigkeiten des Lebens stoßt und da ein bisschen Hilfe braucht, vielleicht als Paar, vielleicht in einem Konflikt, dann würde ich euer Coaching auch kostenfrei machen mit denselben Bedingungen. Seht ihr, das sind doch glorreiche Perspektiven.
Sehr gut. Ich habe noch einen Anti-Tipp für die heute Folge, weil ich mag heute Anti-Tipps. Ich wurde neulich bei einem Date gefragt, warum ich denn immer noch Single sei. Ich lerne doch so viele Menschen kennen. So eine Frage stellt ihr bitte einfach niemandem jemals. Wollte ich nur mal ganz kurz droppen. Und der richtige Tipp für die Folge ist der neue Song von Sarah Connor, Zusammen ist man weniger kaputt. Der ist ganz schön. Und wir müssen nicht alle perfekt sein. Wir dürfen auch alle so ein bisschen damaged sein. Aber vielleicht ist ja auch so ein kaputtes Puzzlestück, passt ja vielleicht zu einem anderen kaputten, angeditschten Puzzlestück. Wäre doch schön. Und wenn ihr denkt, boah, Carina und Roberta, die Mäuse, die sind ja so sympathisch, den kann man ja richtig gut zuhören, dann folgt uns gerne, liked uns, teilt gerne in den sozialen Medien oder in eurem Status, dass ihr die Küstenfräuleins hört. Das unterstützt uns sehr und empfehlt uns gerne euren Freundinnen und Freunden, denn ja, wir werden auch zu 30% von Männern gehört. Yay! Und damit sagen wir bis zum nächsten Mal und
bis die Tage.
Bis später.